Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, grüß Gott, liebe Klientinnen und Klienten. Herzlich willkommen zum sechsten Teil des Podcastes unserer Informations-Motivationsgruppe aus der Freisinger Suchtberatungsstelle PROP e.V. Wir haben uns mit dem Thema Diagnostik von Abhängigkeit beschäftigt. Wir haben uns mit dem Thema Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit beschäftigt. Ein Podcast beschäftigte sich mit der Motivation und mit dem Rückfallgeschehen. Heute am sechsten Teil dieser Reihe und der letzte Teil soll es vor allem um Behandlungsmöglichkeiten gehen. Normalerweise lebt diese letzte Stunde der Informationsmotivationsgruppe von den Fragen der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer. Deshalb habe ich mir für heute überlegt, einen Gast einzuladen, der sozusagen stellvertretend für Sie diese Fragen übernimmt. Und es ist eine Person, die ohnehin mit mir im Haushalt lebt, sodass wir keine Corona-Regeln aktuell verletzen. Das ist meine Tochter Elsa. Vielleicht magst du dich mal selber vorstellen.
Hallo, mein Name ist Elsa Würdinger. Ich studiere derzeit an der Technischen Hochschule in Regensburg Soziale Arbeit und bin im sechsten Semester. Genau, meine Anfangsfrage wäre erstmal, wie man überhaupt an die Beratungsstelle kommt, beziehungsweise wie der Kontakt hergestellt wird.
Also normalerweise greift man ans Telefon, ruft bei uns an, holt sich einen Ersttermin kommt dann zu uns zu diesem Ersttermin und danach entscheiden wir gemeinsam an der Beratungsstelle, wer diese Person weiter betreut, je nachdem, mit welchem Schwerpunkt die Person weiter beraten oder behandelt werden soll. In Zeiten von Corona ist es so, dass wir diese Erstkontakte per Telefon stattfinden lassen und danach entscheiden, wie wir die Menschen, die mit einer Frage zu uns kommen, weiter beraten und weiter behandeln. Wir haben immer die Möglichkeit, feste Termine zu vereinbaren oder haben zwei Sprechstundenzeiten, nämlich am Mittwoch um 16 Uhr und am Freitag ab 10 Uhr. Da besteht die Möglichkeit, einfach ohne Anmeldung bei uns vorbeizuschauen.
Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Neben der Beratung, wie der Name schon sagt, Beratungsstelle, gibt es bei uns auch die Möglichkeit einer ambulanten Rehabilitation, einer sogenannten ambulanten Reha. Manchmal nennen das die Menschen auch ambulante Suchttherapie. Und wir haben die Möglichkeit einer Nachsorgebehandlung nach stationärer Rehabilitation. Und wir haben die Möglichkeit eines betreuten Einzelwohnens.
Die Beratung, ist die kostenlos oder kostet die was?
Also die Beratung ist immer kostenlos, die kostet nichts. Es gibt einzelne Maßnahmen, da wird ein Unkostenbeitrag erhoben, wie zum Beispiel bei dem Programm des kontrollierten Trinkens oder bei der MPU-Vorbereitung, weil da gibt es keinen Kostenträger.
Und was ist das Programm des kontrollierten Trinkens genauer?
Das Programm des kontrollierten Trinkens ist ein Konsumreduktionsprogramm beziehungsweise ein Programm, in dem man lernen soll, den selbstbestimmten Konsum auszuüben. Also es ist ein Programm, bei dem man sich Ziele setzt. Ich möchte so und so viel am Tag trinken oder ich möchte nur alle zwei Tage trinken. Man führt vorher ein ausgiebiges Konsumprotokoll. Danach finden 10 Einheiten statt, also 10 Gruppenstunden, in denen man minutiös genau plant, wie ich mein Ziel, das ich mir selbst gesteckt habe, erreiche.
Und gibt es bei dem Programm Ausschlusskriterien?
Ja, zum Beispiel, wenn jemand schwanger ist, dann sagt man, er kann an dem Programm nicht teilnehmen. Wenn jemand eine sogenannte alkoholsensible Vorschädigung hat, weil man davon ausgeht, dass der dann zwingend alkoholfrei leben sollte. auch Menschen, die schwere Gesetzesverstöße unter Alkohol haben oder ausgeübt haben, die sind laut Programm auch davon ausgeschlossen, weil man auch da empfiehlt, dass die Abstinenz der bessere Weg ist. Wenn Menschen in akuten Krisensituationen sind, das wäre auch ein Ausschlusskriterium.
Zum Beispiel?
Also wenn die gerade suizidal sind zum Beispiel oder gerade eine ganz schwierige Trauerzeit erleben, weil sie jemanden verloren haben. Oder wenn Menschen eine starke, ausgeprägte körperliche Funktionsbeeinträchtigung haben. Also wir haben schon mal in der Folge über die körperlichen Schäden von Alkohol gesprochen, wenn zum Beispiel eine hirnorganische Schädigung da wäre oder starke Leberschäden, weil man dann einfach aus fachlicher Sicht die Abstinenz ganz klar empfiehlt und dann hat man an der Stelle die Ausschlusskriterien auch so formuliert.
Okay, und wie sehen diese 10 Abende aus?
Also der erste Abend ist so eine Basisinformation über Alkohol. Der zweite Abend, da geht es über Gründe, warum mag ich mich denn überhaupt verändern. Dann zieht man Bilanz, dann formuliert man sein Ziel, also wie viel mag ich denn trinken, beziehungsweise wo ist denn so meine Grenze meines Alkoholkonsums. Dann geht es darum, dass ich Risiken erkenne und Strategien zur Trinkkontrolle, wie ich mit Ausrutschen umgehe und wie ich Nein sagen lerne. Also das wären so Beispiele für einen Abend. Interessant ist, dass bei diesem Programm, das ist sehr attraktiv eigentlich für jeden Alkoholkonsumenten, weil es ja sehr schwierig ist, den Alkohol aufzugeben und die Abstinenz so in den Vordergrund zu stellen. Und zeitgleich ist es so, dass die Menschen an die Beratungsstelle kommen mit dem Wunsch, ich möchte gern kontrolliert trinken lernen. Und im Laufe der Zeit merken sie aber, dass das kontrollierte Trinken lernen viel schwieriger ist, wie wenn sie sich gleich für die Abstinenz entscheiden.
Warum ist das so?
Weil es viel einfacher ist zu sagen, ich verzichte ganz auf Alkohol, das ist eine klare Regel, das ist eine klare Haltung. Anstatt ständig zu überlegen, ist der Konsum jetzt in meinem Programm mit drin, ist er gefährlich, bedient er meine Sucht oder gehört er zu meinem Ziel, sind die Bedingungen jetzt für diesen Konsum so, dass ich sage, sie passen oder nicht. Das heißt, ich bin ständig mit einer Aufmerksamkeit über mich und meinem Leben beschäftigt. Und viele, die in dem KT-Programm waren, sagen, dass das sehr, sehr viel Konzentration und Mühe kostet.
Also es ist ungefähr so, wie wenn ich sage, ich verzichte ganz auf Zucker, ist vielleicht leichter, als wenn ich sage, ich reduziere nur meinen Zucker.
Genau. Und zähle ständig mit, wie viel Zucker habe ich heute zu mir genommen und passt es oder
nicht. Muss es immer im Auge behalten.
Mhm, genau.
Und dann ist es bestimmt auch schwieriger, dass man nicht wieder das bricht und dann wieder mehr trinkt und mehr konsumiert.
Ja. Das wiederum führt häufig dazu, dass die Menschen dann eine hohe Selbstwertbeeinträchtigung haben, also eine Selbstwertproblematik, sagen, ich habe wieder versagt. Mhm. Insofern ist es vielleicht gut, am Anfang genau zu überlegen, ist nicht vielleicht eine Abstinenz und eine ambulante oder stationäre Reha die bessere Wahl.
Was ist da denn der Unterschied zwischen der ambulanten und der stationären Reha?
Die stationäre Reha wird in einem Fachkrankenhaus durchgeführt, in der Regel 16 Wochen. Und die ambulante Reha wird an der Suchtberatungsstelle durchgeführt. Ein Einzelgespräch, ein Gruppengespräch in der Woche, erstmal mit 40 Einheiten. Dann gibt es eine Verlängerung, die wird dann beantragt. In der Regel kann man sagen, dass eine ambulante Reha ein Jahr dauert an einer Suchtberatungsstelle. Und im Gruppensetting und im Einzelsetting durchgeführt wird.
Gruppensetting heißt mit wie vielen Personen?
Mit 12. Also eine Alkoholrehabilitationsgruppe, wir haben da 2 an der Beratungsstelle, ist mit 12 Menschen besetzt. Mhm. Und 2 Therapeutinnen oder Therapeuten.
Und das ist dann auch Frauen und Männer gemischt?
Mhm, ist Frauen und Männer gemischt. Wobei wir haben noch eine extra Indikativgruppe für Frauen, die wir zusätzlich anbieten. Die heißt dann weibliche Identität.
Okay, verstehe. Und ich weiß auch, dass es noch mehr Gruppen an der Beratungsstelle gibt. Was gibt es denn da noch für Angebote?
Also wir haben auch eine Nachsorgegruppe für Menschen nach einer stationären Rehabilitation. Dann haben wir sogenannte Indikativgruppen, die für alle Menschen offen steht, wenn eine Punktnüchternheit da ist. Also Indikativgruppen.
Was ist eine Punktnüchternheit?
Also dass er zu dem Zeitpunkt, wenn die Gruppe stattfindet, in der Lage ist, nicht zu trinken und nüchtern in die Gruppe zu kommen.
Okay, verstehe.
Solche Gruppe wäre zum Beispiel die Yoga-Gruppe oder die Achtsamkeitsgruppe, die Rückfallgruppe, die soziale Kompetenzgruppe. Also es sind Gruppen, die in der Regel 3 bis 6 Abende gehen, überschaubar sind sozusagen und die für alle Menschen offen steht.
Und die soziale Kompetenzgruppe, worum geht es da?
Das ist eine gute Frage. Man muss jetzt selber überlegen, weil die mache ich nicht. Das macht die Isabel Feig bei uns an der Beratungsstelle. Alkoholabhängigkeit oder Suchterkrankung hängt ja häufig mit sozialen Ängsten zusammen, mit Unsicherheiten. Und da lernen die Menschen, ihre Sicherheit, ihre Souveränität in der Gemeinschaft und draußen sozusagen Kontakt mit Menschen wieder zu gewinnen und auch ein Stück weit mutiger zu werden. Jetzt verstehe. Mal ganz einfach formuliert.
Okay. Man hört ja jetzt auch immer oft irgendwie die Begriffe Entgiftung und Entwöhnung. Mich würde eigentlich da mal der Unterschied interessieren.
Also die Entgiftung findet in der Psychiatrie statt, in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus. Da entgiftet der Körper den Alkohol. Wir hatten mal einen Podcast, ich glaube, das war der dritte, wo es um Folgen auf die Gesundheit von starkem Alkoholkonsum ging. Und die Entgiftung kann nicht einfach so stattfinden, so daheim, ganz privat, weil die gefährlich ist. Die muss unter ärztlicher Leitung stattfinden. Und die Entwöhnung ist das, was in einem Fachkrankenhaus stattfindet. Das ist dann die Suchttherapie, die auch dann eben ambulant an der Beratungsstelle stattfinden kann. In der Entwöhnung beschäftigt man sich eben wirklich, wie kann ich stabil abstinent bleiben, und man beschäftigt sich auch damit, wie kam es denn dazu, dass ich ganz persönlich suchtkrank geworden bin. Eine Maßnahme haben wir vergessen, die wichtig ist bei uns an der Beratungsstelle.
Das BEW, oder?
Ja, genau. Das betreute Einzelwohnen. Der Name ist sehr verwirrend, weil man denkt, wir hätten an der Beratungsstelle Wohnraum und betreuen in diesem Wohnraum dann die Menschen. Dem ist nicht so. Das BEW bedeutet, dass wir die Menschen in ihrem Zuhause, in ihrem eigenen Wohnraum betreuen, bis zu 4 Stunden. In der Regel ist es für Menschen, die schwere Suchterkrankungen haben, die chronische Verläufe haben und die nicht, wo es nicht nur um die Abstinenz geht, sondern auch um, dass sie gesund bleiben, die ärztliche Versorgung, dass der Haushalt wieder geführt werden kann und dass andere Beziehungen wieder gepflegt werden können. Also der Überbegriff ist wieder an der gesellschaftlichen Teilhabe anteilnehmen.
Verstehe.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, so zum Schluss von diesem letzten Podcast, was würdest du denn sagen, was für dich wichtig wäre, wenn du an eine Beratungsstelle kommst?
Ich glaube, für mich wäre es wichtig, dass ich einfach über alle Angebote, die es gibt, informiert werde, über die verschiedenen Möglichkeiten und auch einfach, ja, worum es ja eigentlich auch geht, dass man beraten wird, was in der jeweiligen Situation das Beste wäre oder was man tun kann.
Genau. Und diese Informationsmotivationsgruppe ist zum Beispiel ein Teil, die das macht. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, dass wenn jemand aus einer Maßnahme rausfällt, weil er vielleicht rückfällig wird, also weil er vielleicht auch im KT das Programm nicht einhalten kann, dann haben wir immer die Möglichkeit, durch die Beratung diese Zwischenräume mit aufzufangen und sagen, okay, und jetzt gehen wir wieder zurück in ein Beratungssetting, in Beratungsprozess und gucken nochmal in Ruhe eben, welche Maßnahme ist denn jetzt angezeigt, was brauchen Sie denn jetzt? Okay, wir bedanken uns fürs Zuhören. Mein Name ist Bärbel Würdinger, Leiterin der Freisinger Suchtberatungsstelle von PROP e.V. Und meine Tochter
Elsa Würdinger.
Genau, alles klar.